True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
100 Verhandlungstage im Kölner Landgericht. Ein Prozess, der als einer der seltsamsten in die Kölner Gerichtsgeschichte eingeht. Voller Kuriositäten und seltsamen Episoden. Mit einem Angeklagten, der bis zum Schluss seine Unschuld beteuert und Bestechung wie Verschwörung wittert. Der Aufwand für die Kölner Justiz ist enorm. Der Angeklagte wird jeden Tag mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot an Polizisten ins Gericht gebracht. Nach Berechnungen des Kölner Stadtanzeiger könnte das Gerichtsverfahren bis zu 20 Millionen Euro gekostet haben. Die Rede ist vom Prozess gegen Thomas Drach. Der Mann, der 1996 den Hamburger Wissenschaftler und Millionär Jan Philipp Remzma entführt und ein Rekordlösegeld von über 15 Millionen Euro erpresst hatte. In Köln ist er wegen mehrerer Überfälle auf Geldtransporter und wegen versuchten Mordes angeklagt. Es gibt keinen klaren Beweis, doch das Gericht ist sich sicher, der scheinbar skrupellose Gewaltverbrecher Thomas Drach ist auch hier für die Taten verantwortlich. 25 Jahre seines Lebens hat der Mann schon im Gefängnis verbracht, als der Prozess in Köln beginnt. Nun muss er damit rechnen, nie mehr rauszukommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Wir befassen uns mit dem spektakulären Prozess gegen Thomas Drach, der im Januar 2024 zu Ende ging. Und weil es so viel zu erzählen gibt, machen wir das ausnahmsweise mal in zwei Folgen unserer Podcast-Reihe über wahre Verbrechen in Köln und in der Region. In dieser Folge werden wir unter anderem mit Sabine Rückert, meiner Kollegin bei Zeitverbrechen, über den Prozess gegen Thomas Drach in Hamburg nach der Entführung von Jan Philipp Remzma sprechen. Es war nicht die erste Verurteilung von Drach. Seit seinem 14. Lebensjahr ist der Mann der Polizei bekannt. Man lernt ja in allen Lebenslagen schwarz und weiß oder einfach nur gut und böse. Das gibt es nicht. Meist hat man es mit irgendwas dazwischen zu tun. Insofern ist das Leben und die Taten des Kölners Thomas Drach besonders interessant, denn hier scheint es anders zu sein. Hier scheint man es tatsächlich mit einem echten Berufsverbrecher zu tun zu haben. Einem, der nie was anderes sein wollte und einer, für den schon in jungen Jahren klar war, dass er nur so und nicht anders sein Geld verdienen will. In Köln beim Prozess ging es um brutale Raubüberfälle in Köln und Frankfurt. Und doch war da ein Mann immer wieder präsent, der mit dem Kölner Prozess eigentlich gar nichts zu tun hatte. Jan Philipp Remzma, der Millionär, den Thomas Drach im Jahr 1996 mit Komplizen entführte. Remzma hat den Kölner Prozess gegen Drach nur aus der Ferne beobachtet. In einem Interview für die Podcast-Reihe »Das große Ganze« vom MDR beantwortet er die Frage, was ihn am Kölner Prozess interessiert hat.
Mich interessiert das insofern, als ich als Nebenkläger bei dem Prozess, wo es um meine Entführung ging, doch sehr darauf hingewiesen habe, dass dieses ein sehr gefährlicher Mensch ist, der von Jugend auf nichts anderes in seinem Leben gemacht hat, als Verbrechen zu begehen. Das kann man so sagen. Und in diesem Verbrechen hat er sich in der Schwere der Verbrechen gesteigert, nicht? Von Autodiebstahl über den Banküberfall bis zur Entführung. Und er hat auch immer mal wieder verkündet, die Entführung solle ihm das Geld verschaffen, um groß ins Rauschgiftgeschäft einzusteigen. Also der gehört zu dem Typus von Verbrechern, die, wenn sie frei herumlaufen, nicht aufhören werden. Und er wird umso ungeduldiger. Er hatte mir schon gesagt, ich bin nun schon so und so alt und noch nicht ans große Geld gekommen. Es wird Zeit. Und nun ist er wieder in einer Situation, wo er sich Geld durch Verbrechen beschaffen wird. Das heißt, man wird immer gefährlicher. Und deshalb würde ich es nicht für mich, mir kann das ziemlich egal sein, aber doch mit einem Blick auf die Allgemeinheit wünschen, dass so jemand für den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt.
Als Jan Philipp Remzma das sagt, ist das Urteil in Köln noch nicht gefallen. Gewarnt hat er immer. Als Nebenkläger im Prozess um seine Entführung hatte er bereits Sicherungsverwahrung gefordert. Das hat das Gericht abgelehnt. Und auch bei einem weiteren Prozess hätte es die Chance gegeben, so zu entscheiden. Auch da hatte die Staatsanwaltschaft Sicherungsverwahrung beantragt und wieder sah das Gericht die Sache anders. Man hätte also die brutalen Überfälle auf die Geldtransporter, um die es in Köln ging, durchaus vermeiden können. Dass es in dem Kölner Prozess immer wieder auch um die Entführung von Jan-Philipp Remsma ging, verwundert nicht, weil das ja auch zu Drachs Lebenslauf und zu der Frage nach seiner Gefährlichkeit gehört. Verwunderlicher ist das schon, dass Drach selbst immer wieder auf sein damaliges Entführungsopfer zu sprechen kam. Er witterte eine große Verschwörung mit Remsma als Drahtzieher. Ermittler, die Ankläger und am Ende sogar sein Verteidiger würden mit dem Mann aus Hamburg unter einer Decke stecken. Remsma wolle Rache üben. Das hat Drach niemand geglaubt, auch darüber werden wir sprechen. Aber zunächst reisen wir zurück in das Jahr, in dem der Sozial- und Literaturwissenschaftler entführt wurde. Remsma ist ein sehr reicher Mann. Er hat das Tabakunternehmen seines Vaters geerbt und dann verkauft. Er wohnte mit seiner Frau und seinem damals 13-jährigen Sohn in Hamburg. Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger aus dem April 1996.
Unbekannte Täter hatten Jan-Philipp Remsma zusammengeschlagen und verschleppt, als er am Abend des 25. März nach der Tagesschau wie gewöhnlich von seinem Haus zu seiner Bibliothek hinübergehen wollte. Sie ist in einem knapp 100 Meter entfernten zweiten Haus untergebracht, einem am Elbhang gelegenen Backsteinbau. Wer in Hamburg von der Entführung wusste, hielt sich zurück. Wochenlang eine angesichts der Medienvielfalt und harten Konkurrenz kaum für möglich gehaltene Disziplin.
Trotz der vielen Mitwisser herrschte Schweigen im Blätterwald. Weder im Fernsehen noch im Rundfunk gab es Andeutungen auf die Gewalttat. Die Redaktion der Morgenpost war bald nach der Entführung eingeweiht worden. Die Familie versuchte, über dieses Blatt Kontakt zu den Ermittlern zu halten und gleichzeitig dem Entführten Informationen zukommen zu lassen. In der Rubrik Hamburger Grußpost veröffentlichte Remsmas Familie regelmäßig Nachrichten, Aufrufe, Stichworte. Seit Mitte April klangen die Nachrichten immer verzweifelter. Lass uns nicht so lange warten. Ich mache doch alles, was du willst. Verstehe ich dich immer falsch? Das war die Zeit, als die ersten beiden Versuche, den Entführern 20 Millionen Mark Lösegeld zu übergeben, missglückt waren.
Wie das Wechselspiel zwischen dem Opfer, den Entführern, der Familie und der Polizei in der letzten Phase wirklich abgelaufen ist, wird man wohl erst erfahren, wenn sich Remsma und seine Frau eines Tages äußern sollten. Ganz gewiss ist nicht alles so glatt gelaufen, wie die Polizei jetzt die Öffentlichkeit glauben machen will.
Nach der Freilassung des Millionärs sind bei der Hamburger Sonderkommission bis Sonntag mehr als 200 Hinweise eingegangen. Über die Täter gibt es bislang nur sehr wenige Angaben. Remsma hat sie nur maskiert gesehen, aber Angaben über Größe und Gestalt machen können. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mindestens drei deutsche Allgemeinkriminelle handelt, also kein politischer Hintergrund besteht.
Jan-Philipp Remsma gehe es den Umständen entsprechend gut, berichtete die Polizei. Die Umstände, das war die ständige Bedrohung, umgebracht oder doch zumindest verstümmelt zu werden. Das waren 800 Stunden angekettet in einem 3x4 Meter großen Keller. Die Betonwände des Verlieses sind weiß gekalkt, die beiden Oberlichter mit Metallplatten abgedeckt. In dem Raum steht ein dunkler Tisch und ein Plastikstuhl. Das Licht kommt von einer Campingleuchte. Mit der etwa 2 Meter langen Eisenkette, mit der das Opfer an die Wand gefesselt ist, kann er gerade das Campingklo erreichen.
Nach der zweiten gescheiterten Geldübergabe drohen die Entführer, ihrer Geisel einen Finger abzuschneiden. Und natürlich muss Remsma mit jedem Tag mehr befürchten, dass zuletzt doch etwas von der Entführung an die Öffentlichkeit gelangt, was wahrscheinlich ebenfalls einem Todesurteil gleichgekommen wäre.
Die Berichte deuten an, was in jenen Tagen nach der Entführung zum wesentlichen Erfolgsfaktor für die Fahndung nach den Tätern wurde. Jan-Philipp Remsma hat sich trotz der Angst um sein Leben unglaublich viele Dinge und Details eingeprägt. Er konnte Wege, er konnte Abläufe und er konnte den Raum beschreiben, in dem er gefangen gehalten wurde. Eine Spur sind Bücher, die die Entführer für ihn ausgeliehen haben. Da sind ein paar ausgefallene Titel dabei. Es sind die genauen Beschreibungen des Opfers, die dann sehr schnell zu den Tätern führen. Die Polizei findet das Versteck und über den Mietvertrag und mit Hilfe von Hinweisen aus der Nachbarschaft konnte man die Täter identifizieren. In seinem ersten Interview nach der Freilassung, das hat er damals der Süddeutschen Zeitung gegeben, beschreibt Remsmar eindringlich, wie es ihm erging. Er habe immer Todesangst gehabt, auch noch nach der Übergabe des Lösegelds. Aus den 20 Millionen Mark waren zwischenzeitlich 30 geworden und als die übergeben wurden, passierte erst einmal aus der Sicht des Entführungsopfers nichts. Da habe er in seinem Verlies gesessen und gesehen, wie das Licht der Campinglampe immer schwächer wurde und gedacht, die lassen mich hier, ich komme nicht raus, ich werde die Kette nicht los, ich werde verrecken. Dann wurde er doch geholt und im Kofferraum eines Autos in einen Wald gefahren. Auch da war es mit der Todesangst noch nicht vorbei. Als er ausgeladen wurde, habe er immer noch für möglich gehalten, erschossen zu werden. Was hat ihm geholfen, trotz der Angst einen klaren Kopf zu behalten? Die Entführer hatten ihm erlaubt zu schreiben. Das berichtet er sehr eindrücklich. Er habe Stift und Papier bekommen und das Schreiben sei für ihn entscheidend dafür gewesen, dass sein Kopf weitergeordnet funktionieren konnte, sagt er in den Interviews, die er in den folgenden Jahren gab. Bei jedem Anfall von Panik habe er etwas aufgeschrieben.
Ich wollte meine Gedanken und Eindrücke ordnen, denn wenn Sie so etwas erleben, ist das Erste, was Sie in Ihrem eigenen Kopf vorfinden, Chaos. Und das Chaos wollte ich ordnen und das ordnet man nach Zeit und Raum zunächst. Also ich habe den Raum beschrieben, ich habe versucht, retrospektiv eine Art Tagebuch anzulegen, was an jedem Tag passiert. Und dazu war es nötig, nicht wieder in die unmittelbaren Gefühle einzutauchen, die das damals begleitet haben, sondern Distanz zu schaffen.
Soweit Jan-Philipp Remsmar in einem Interview, das er dem NDR gegeben hat. So sei eine Art Tagebuch entstanden. Mitnehmen durfte er dieses Tagebuch nicht, aber die Erinnerung daran hat dann maßgeblich sein Buch Im Keller möglich gemacht. Das hat er geschrieben, noch bevor klar war, wer seine Entführer waren. Man muss wissen, dass sich Remsmar schon vor seiner Entführung mit dem Thema Gewalt beschäftigt hat. Warum töten Menschen? Wie entsteht Gewalt? Er ist solchen Fragen aus soziologischer Sicht nachgegangen und dann wird ausgerechnet dieser Sozialwissenschaftler, der zur Gewalt forscht, selbst zum Opfer von Gewalt. Natürlich ist er nach der Entführung immer wieder gefragt worden, ob man denn etwas Neues lernt, wenn man selbst Opfer eines Gewaltverbrechens wird und ob sich für ihn etwas geändert hat.
Mein Leben hat sich insofern verändert, als ich, was ich eben vorher nicht hatte, gibt es Personenschutz für mich und meine Familie. Das ist die gravierende Änderung. Ansonsten ist es das natürlich, dass ich einiges genauer weiß über den Ablauf solcher Gewalttätigkeiten, wie man das erlebt und erfährt. Aber im Grunde auch nicht so, dass ich dort etwas erlebt hätte, was ich nicht eigentlich schon gewusst habe. Nur ist es immer ein Unterschied, ob man etwas intellektuell weiß oder erlebt.
Dank Remsmars Hilfe weiß die Polizei schnell, nach wem sie suchen muss. Die Spuren zu den Tätern führen nach Spanien, später nach Argentinien und sie führen auch nach Köln und ins Kölner Umland. Thomas Drach wird als Haupttäter der Entführung gesucht. Ich habe es gesagt, Drach war auch damals kein Unbekannter. Mit 14 wird er das erste Mal nach einer Straftat erwischt. Da hatte er ein Auto aufgebrochen. Thomas Drach ist gebürtiger Kölner, 1960 geboren und aufgewachsen ist er in Erftstadt. Mit 18 Jahren dann überfällt er einen Supermarkt und 1981 kommt es dann zum ersten spektakulären Verbrechen. Zusammen mit seinem Bruder fährt er mit einem Auto durch die Glasfront einer Filiale der Kölner Sparkasse bis zu den Schaltern. Da bedrohen die beiden mit Schrotflinten die Mitarbeiter und verlangen das Geld. Auch da wird er anschließend gefasst. Er bekommt eine erste Gefängnisstrafe. Zu 7,5 Jahren wird der Kölner verurteilt, sein Bruder sogar zu 10 Jahren. Irgendwas, was mit Resozialisierung zu tun haben könnte, hat bei den beiden offensichtlich keinerlei Wirkung fürs weitere Leben gehabt. Im Gegenteil, Drach plant dann die Entführung des Hamburger Millionärs Jan-Philipp Remsmar. Der Kuh gelang, es wurde eine Rekordsumme an Lösegeld gezahlt, aber auch diesmal wurde Drach gefasst. Man fand ihn 1998 in Buenos Aires in Argentinien. Sehr viel früher gelang bereits die Festnahme der Komplizen. Zwei Männer wurden in Spanien verhaftet, der eine von ihnen kommt aus Leverkusen. Der hatte das Haus mit Remsmars Verlies als Zweitwohnung angemietet und er war auch derjenige, dessen Stimme man bei einem aufgezeichneten Telefongespräch erkannt hatte. Der Mann wohnte im Leverkusener Stadtteil Mathildenhof, wo ihn Nachbarinnen und Nachbarn als immer ruhig und freundlich beschrieben. Auch der Bruder von Thomas Drach wurde verhaftet. Er war wohl nicht direkt an der Remsmar-Entführung beteiligt, hatte aber die Aufgabe übernommen, sich um die Geldwäsche des Lösegelds zu kümmern. 2001 wird Thomas Drach in Hamburg der Prozess gemacht. Er wird zum zweiten Mal in seinem Leben zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 14 Jahre und 6 Monate lautet diesmal das Urteil. Über den Prozess in Hamburg hat damals Sabine Rückert berichtet. Sie kennen sie wahrscheinlich aus der erfolgreichen True Crime Podcast-Reihe Zeitverbrechen. Sabine Rückert ist Redakteurin bei der Zeit. Bis Ende 2023 war sie dort auch stellvertretende Chefredakteurin. Sie ist Mitherausgeberin von Zeitverbrechen und jetzt mit uns verbunden. Hallo Frau Rückert, Sie haben bei Zeitverbrechen gesagt, dass für Sie die Remsmar-Entführung die Entführung schlechthin sei. Anders als zum Beispiel bei Schlecker, Oetker oder auch bei den Entführungen, über die wir hier bei True Crime Köln schon gesprochen haben, also die von Nina von Gallwitz oder Johannes Erlemann. Warum? Was ist das Besondere am Fall Remsmar für Sie?
Ja, es gibt ja viele ganz berühmte Entführungen. Oetker war ja auch dabei, einer. Aber niemand hat eben die Entführung intellektuell hinterher aufgearbeitet. Also die Opfer haben ja hinterher in der Regel sehr wenig darüber gesprochen. Herr Oetker viele Jahre gar nicht. Und dann habe ich mal eine Podiumsdiskussion mit ihm gehabt. Da hat er ein bisschen was erzählt. Aber Remsmar, er hat sich ja den anderen Weg gegangen. Der ist ja offensiv geworden und hat auch, als man noch gar nicht wusste, wer der Täter ist, hat er schon darüber berichtet, wie es ist, Opfer einer Entführung zu sein. Und das war das Besondere. Er hat ja ein tolles Buch geschrieben, Im Keller. Und das habe ich auch gelesen, mehrfach schon. Und auch als ich in dem Prozess gewesen bin. Und das ist natürlich, das ist eine einzigartige Leistung. Also in der Regel sind Opfer von schweren Straftaten nicht in der Lage, sich in dieser Weise zu äußern.
Das sehr bemerkenswerte Besondere an dem Buch von Remsmar ist, dass er sehr eindringlich die Abhängigkeit zwischen dem Entführten und den Entführern beschreibt.
Das ist ja in diesem Fall überlebenswichtig gewesen. Denn wenn da einer keine Lust hat, ihm morgens was zu bringen und dann mittags und abends sich auch nicht mehr blicken lässt und er damit rechnen muss, dass die Entführer ihn in diesem verlassenen Haus mitten im Wald allein gelassen haben und inzwischen auf der Flucht sind nach Südamerika oder sonst wohin, und niemand weiß, wo er steckt, dann ist es eine Sache von ein paar Tagen und dann ist man tot. Und deswegen ist es, hat er, und dafür hat er sich auch besonders gehasst hinterher, hat er die Nähe oder die Vertraulichkeit zu den Entführern gesucht, weil er wusste, dass sein Leben davon abhängt.
Er beschreibt das quälende Warten am Morgen, wenn keiner ein Frühstück bringt und er dachte, jetzt ist keiner mehr da. Dabei hatte er es mit Thomas Drach zu tun, der einfach nur lange schlafen wollte.
Das kam dann ja alles erst in der Hauptverhandlung raus, dass dieses Asymmetrische, also die auf der einen Seite die Todesangst des Verschleppten, der da angekettet im Keller sitzt und nicht weiß, was über ihm los ist und wo er ist und wie lange er hier bleiben muss und ob er die Sache überlebt. Und oben eben einer wie der Drach, der eben sich wirklich gar keine Gedanken um gar nichts macht und dann eben einfach ein bisschen länger ausschläft. Und das löst dann im Keller 2 Stockwerke unter ihm Untergangsängste aus.
Sprechen wir über den Prozess. Wie haben Sie Thomas Drach damals im Hamburger Landgericht erlebt? Wie würden Sie ihn charakterisieren?
Na, Drach war unverschämt. Ich habe jetzt gelesen, was Sie mir geschickt haben, den Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger, da wird er ja auch geschildert. Und ja, genau so war er da auch. Also so eine dreiste Art hat er eben drauf. Und das ist ja auch für einen Verbrecher relativ erfolgversprechend. Also Verbrecher, die sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von der Polizei und von den Strafverfolgungsbehörden, die kommen ja relativ lange durch damit. Ich weiß das auch von Mordprozessen und von Mördern, die auf diese Weise erstmal davon gekommen sind, weil sie so überzeugend den Ahnungslosen gespielt haben und so unangekränkelt von jedem schlechten Gewissen und von jeder schwarzen Wolke, dass sie tatsächlich erstmal wieder auf freien Fuß gesetzt worden sind. Und erst später ist man ihnen dann drauf gekommen. Und so von dieser Sorte war der auch. Und das sind diese Verbrecher, die Profi-Verbrecher, die von Natur aus schon Profis sind in dieser Hinsicht. Also das haben die nicht gelernt, sondern die haben diese Art. Und das hat auch was Pathologisches oft.
Die Frage, wie professionell Drach wirklich war, ist ja, finde ich, nach wie vor spannend. Denn einerseits wird vom Superhirn berichtet, aber andererseits wird er immer wieder erwischt. Ne? Wie professionell ist er wirklich?
Naja, unterm Strich kann man auch nicht sagen, dass er professionell gewesen ist, denn er sitzt ja jetzt und er wird bis zum Ende seiner Tage sitzen. Also es ist schon schief gegangen. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Ermittlungsbehörden relativ gut waren, die ihn dann irgendwann erwischt haben. Und dass da relativ akribisch ermittelt worden ist. Und man hat ja jetzt auch an diesem Prozess gegen ihn gesehen, wegen dieser Überfälle auf die Geldtransporter, dass da keine Mittel und keine Mühe gescheut worden ist, um ihn zu kriegen. Das ist nicht bei jedem Verbrecher so. Ja? Manchmal, wenn die an eine Landpolizeistelle geraten oder an Leute, die weniger gewieft sind, wie Großstadtpolizisten, da sind die dann deutlich erfolgreicher. Aber trotzdem würde ich sagen, also er hatte ja immerhin Zeit, das Vermögen von Herrn Rehms mal weitgehend zu verprassen und durchzubringen. Und er hat sich jedenfalls was rausgeschlagen. Und er hat natürlich auch insofern Erfolg gehabt, als dass er das Geld erstmal bekommen hat. Das hat er ja in beiden Fällen erstmal bekommen. Und da scheitern ja schon viele dran, überhaupt die Tat zu begehen. Das kann er. Und da gehört seine pathologische Persönlichkeit dazu.
Sie beschreiben den Prozess als seltsame Veranstaltung, weil er einerseits von einer Tragödie berichtet, der Entführung, und sich andererseits aber zeitweise wie eine Komödie entwickelt. Was war komödiantisch?
Es war ein Prozess, in dem ich wirklich viel lachen musste. Erstens auch, weil eben die Bemerkungen von Herrn Drach, also die waren so dermaßen frech. Es hatte was Karnevaleskes. So hatten wir dann auch drüber geschrieben. Also die Überschrift war Karneval des Bösen. Es hatte was auch durch diese Kölner Aussprache. Er hatte das was so eine Büttenrede. Der ganze Drach hat sowas von einer Büttenrede. Und das sollen sich mal die Leute nicht so anstellen. Und da würde hier mit welchen Mitteln hier ermittelt würde. Und also er hat dieses ganze Coole und dieses ganze, hört mal, hier ist also, mit welchen Schwachköpfen habe ich es hier zu tun? Auf der einen Seite die Vollidioten der Ermittlungsbehörden, auf der anderen Seite die Vollidioten, mit denen ich diese Entführung durchgezogen habe. Ich bin hier das Opfer der menschlichen Dummheit. So hat er sich dargestellt und das eben in diesem karnevalesken Sound. Also es war irre komisch und dann kamen eben die Figuren, die er da, mit denen er diese Taten begangen hat, die waren ja auch alle gefasst und waren jetzt als Zeugen da. Und das war eine Parade der Komödianten. Also es waren Leute, die hatten sich dann in irgendwelche feierlichen Anzüge gequetscht und waren viel zu dick dafür und wussten nicht mehr, wie alt sie sind und hatten Perücken, die rutschten. Und also es war, letztlich war das alles eine riesige, groteske Veranstaltung. Und auf der anderen Seite saß da Herr Rehmzma und dem stand der Schweiß auf der Stirn, das muss man wirklich sagen. Der war totenbleich und dem stand der Schweiß auf der Stirn. Der hatte natürlich solche Flashbacks und sicherlich ging es dem nicht gut. Das hat man auch gesehen. Und der hat sich dann da, der war sozusagen das Gegengewicht, ja, gegen diese ganze, diese Clownerie. Clowns schlagen aufeinander ein, so wie im Zirkus, so war das.
Die Komplizen haben sich im Zeugenstand gegenseitig belastet und beschimpft.
Haben sich gegenseitig beschimpft und belastet und vor allem schlecht gemacht. Also dieses Lumpengesindel hat da aufeinander eingedroschen. Und das war zutiefst komisch.
Jan-Philipp Rehmzma war bei allen Prozesstagen als Nebenkläger dabei. Ja. Wie muss er das als Opfer empfunden haben?
Naja, ich habe ihn das gefragt. Ich habe damals ein Interview mit ihm gemacht während des Prozesses. Und da hat er natürlich gesehen, dass er, also er hat es schon wahrgenommen, dass das komisch ist. Also er hat das alles intellektuell verarbeitet. Er hat intellektuell gesehen, das ist eine komische Veranstaltung, aber sie ist irgendwie auf eine böse Weise komisch. Und deswegen kann ich, da ich ja Opfer dieser Veranstaltung, dieser Straftat geworden bin, nicht mitlachen. Und in diesem Zwiespalt befand er sich. Einerseits intellektuell zu erkennen, dass es eine komische Situation ist, und andererseits also die massive Todesdrohung, der er damals ausgesetzt war, erneut zu spüren.
Das zweite Buch über die Entführung hat der Sohn geschrieben. Es wurde mit dem Titel »Wir sind dann wohl die Angehörigen« auch verfilmt. Da gibt es eine interessante Überschneidung zwischen dem, was Drach im Prozess gesagt hat, und dem, was der Sohn empfindet. Beide sagen, dass Jan-Philipp Remsma 5 Wochen in Gefangenschaft verbringen musste. Das ist vor allen Dingen die Schuld der Polizei. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe erstmal so, dass Herr Thomas Drach immer die Schuld woanders sieht. Und wenn es nicht die Polizei ist, dann sind es seine Kumpels oder es ist sonst wer, der Mann im Mond, aber sicherlich niemals Thomas Drach. Und insofern würde ich das schon mal abziehen. Also das ist für mich kein satisfaktionsfähiger Informant. Was der Sohn schreibt, oder mit dem habe ich damals auch ein Interview gemacht, als das Buch rauskam, über diese Situation in der Polizei, das stimmt natürlich. Ich habe das damals auch erlebt, dass, also ich habe das nicht selbst erlebt, sondern ich habe das damals auch mitbekommen, dass die Übergaben gescheitert sind. Und die sind natürlich auch deshalb gescheitert, weil die Polizei sich nicht an die Absprachen gehalten hat. Also zum Beispiel wurde eine Übergabe ausgemacht und dann kam die Polizei nicht mit dem verabredeten Fahrzeug. Ja. Es war also so, dass die Entführer merken mussten, da stimmt was nicht. Oder sie kamen zu spät und man konnte die Zeiten nicht einhalten. Sie wollten ja alles überprüfen und alles im Blick behalten, aber sie haben sich dann selber an die Absprachen nicht gehalten, sondern haben dann kurzfristig Dinge geändert, sodass die Übergaben durch den Rechtsanwalt des Herrn Remsma gescheitert sind. Und dann hat die Familie beschlossen, die Polizei rauszuschmeißen aus der ganzen Veranstaltung. Und dann hat die Übergabe geklappt, als die Polizei kein Mitspracherecht mehr hatte, sondern aus dem Haus geworfen wurde. Und die Familie hat es dann privat über Freunde gemacht. Haben dann über Freunde Kontakt zu den Entführern aufgenommen. Und so hat es dann hingehauen. Und dadurch kam Remsma frei.
Jan-Philipp Remsma hat selbst in einem Interview gesagt, dass es einem Opfer gut tue, Rachegefühle zu haben. Die Verurteilung des Täters durch ein Gericht könne dieses Gefühl aber nicht befriedigen. Sie haben selbst unzählige Prozesse begleitet, Täter und Opfer kennengelernt. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
Da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, über Rache. Ich glaube, dass Herr Remsma, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, durchaus mehr Rache empfunden hat, als er sich hat anmerken lassen. Er hat ja darüber immer wieder geschrieben auch, darüber, dass die Opfer sich von dem Prozess nicht zu viel versprechen sollen. Andererseits ist der Prozess eben wichtig, um das Opfer wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Da hat er einen ganz tollen Aufsatz drüber geschrieben, dass der Prozess wichtig ist, dem Opfer zu sagen, es war kein Schicksalsschlag und auch kein Unfall und auch keine Krankheit, sondern es war ein böser Wille eines Mitmenschen, der dich in diese Situation gebracht hat. Und das wird vor Gericht klargestellt. Es gibt einen Schuldigen. Und deswegen ist der Prozess so wichtig und deswegen war er in allen Prozessen. Was es natürlich nicht kann, ist, dass es die Sache wieder gut macht. Ja? Der Prozess kann die Sache nicht wieder gut machen. Soweit ich weiß, hat Herr Remsma auch nie eine Therapie gemacht oder so etwas. Ich weiß nicht, ob das wirklich klug war, aber es war seine Entscheidung. Und wie sich das langfristig auf ihn ausgewirkt hat, weiß ich nicht. Die Sache ist ja 25 Jahre her, ist der Prozess. Und ich weiß nicht, wie sich das jetzt im Alter auf ihn ausgewirkt hat. Darüber kann ich nichts sagen. Aber es wird mich interessieren.
Es war die zweite Gefängnisstrafe für Thomas Drach. Wir haben es gesagt, der Mann ist seit frühester Jugend als Krimineller aktiv. Strafen scheinen ihn nicht abzuschrecken. Das Gericht verhängt eine zeitlich befristete Gefängnisstrafe ohne Sicherungsverwahrung, obwohl schon damals von einem gefährlichen Berufskriminellen gewarnt wurde, unter anderem von Jan-Philipp Remsma. Wie haben Sie das Urteil empfunden? War es zu lax?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Habe ich es zu lax empfunden? Man gibt ja auch nicht lebenslang auf Entführungen, weil man darauf setzt, dass die Entführer etwas davon haben müssen. wenn sie ihr Opfer leben lassen. Der Entführer hat ja immer das Problem, dass der Hauptzeuge sein eigenes Opfer ist. Wenn er sein Opfer umbringt, dann entledigt er auch sich des Hauptbelastungszeugen. Und das ist natürlich das Verführerische an einer Tötung nach einer Entführung. Das Geld ist da und jetzt, was mache ich mit dem Zeugen? Und der Gesetzgeber hat sagt, wir können nicht lebenslang auf Entführung geben, weil es ist zwar eine furchtbare Straftat, aber es muss sich für den Täter lohnen, das Opfer am Leben zu lassen. Und deswegen gibt es eine Zeitstrafe. Und insofern fand ich das schon sinnvoll und er hat sie ja voll absitzen müssen. Insofern hätte er auch die Möglichkeit gehabt, sich zu bessern. Aber in ihm ist einfach ein chaotischer und bösartiger Kern, ein rücksichtsloser Kern. Und der ist halt seine Natur. Und ich glaube nicht, dass da noch viel zu machen ist. Der ist jetzt 63, der wird sich nicht mehr ändern.
Herzlichen Dank, Sabine Rückert. 14 Jahre und 6 Monate lautet das Urteil. Da die Zeit in Auslieferungshaft in Argentinien angerechnet wird, heißt das, dass er spätestens im Sommer 2012 wieder freikommt. Über eine frühzeitige Entlassung wird da nie diskutiert, im Gegenteil. Am Ende muss Drach sogar länger bleiben. Er hat nämlich versucht, aus der Haft heraus seinen Bruder zu erpressen. Ein Freund sollte das für ihn übernehmen. Offenbar wollte Thomas Drach sichergehen, dass er nach der Haftentlassung auf ein paar Millionen des Lösegelds zugreifen konnte. Und da war er doch sehr misstrauisch geworden. Das Verhältnis der Brüder war völlig zerrüttet. Aus der Erpressung wurde nichts, das Ganze kam raus, Drach wird wegen räuberischer Erpressung angeklagt, während er noch im Gefängnis sitzt und zu einer weiteren Gefängnisstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt. Auch da ging es erneut um die Frage, ob der Mann denn überhaupt jemals wieder freikommen sollte. Die Staatsanwaltschaft beantragte Sicherungsverwahrung, dem folgte das Gericht wieder nicht. Und so konnte Drach im Oktober 2013 als freier Mann das Gefängnis verlassen. Was genau aus der Riesensumme des Lösegelds wurde, ist unklar. Drach hat in Argentinien auf großem Fuß gelebt. Sein Bruder hat einen Teil des Geldes gewaschen. Ein kleiner Teil wurde sichergestellt. Ein paar Millionchen könnten übrig sein. Der eine oder andere glaubt, es könnte genug sein, dass sich Drach nach seiner Freilassung für alle Zeiten irgendwo zur Ruhe setzt. Doch es kommt bekanntermaßen anders. 2021 wird Drach wieder verhaftet und wegen bewaffneter Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt angeklagt. Es beginnt ein quälender Mammutprozess, der zeitweise zu einer regelrechten Posse wird. Bei mir ist unser Gerichtsreporter Henrik Pusch, der den Kölner Prozess gegen Thomas Drach wegen der Raubüberfälle mit all seinen schrägen Spezialitäten beobachtet hat. Einer dieser skurrilen Aspekte ist Drachs Verschwörungstheorie. Welche Rolle hat er da Jan-Philipp Remsmar zugedacht?
Ja, erstmal war Thomas Drach ja der Meinung, dass Jan-Philipp Remsmar ihn für immer hinter Gitter bringen will. Und das ist ja tatsächlich auch erstmal nicht abwegig. Aber dann kommen wir halt in die Verschwörungstheorie, wenn er sagt, dass sein Entführungsopfer sich Beweismittel erkauft hat, Staatsanwälte geschmiert hat. Der Drach sah sich ja als Opfer der in Anführungszeichen Hamburger. Damit war auch Remsmars Rechtsanwalt Johann Schwenn gemeint. Den kennt man ja noch aus dem Kachelmann-Prozess.
Also eine große Verschwörung und am Ende hat er sogar seinen eigenen Verteidiger beschuldigt, bei dieser Verschwörung mitgemacht zu haben.
Genau, allerdings, weil der ein Auge auf die Staatsanwältin geworfen hätte und sich somit zum Liebeskasper gemacht habe.
Das ist ein starkes Stück, ne?
Das ist...
Nach 100 Verhandlungstagen.
Das hat den Anwalt wahrscheinlich auch sehr getroffen dann, der sich da viele Jahre reingearbeitet hat in diesem Fall. Und dann so abserviert zu werden, das ist schon, ja... Das sucht seinesgleichens.
Wie ist das Gericht mit diesen Vorwürfen, diesen Anschuldigungen, dieser Verschwörungstheorie umgegangen? Remsmar wurde ja nicht als Zeuge geladen.
Der Richter hat die Aussagen bezüglich bestochener Ermittler richtigerweise als Verschwörungstheorien abgetan, was sie auch waren und das auch begründet, dass es dafür gar keine tatsächlichen Anhaltspunkte gibt.
Wir belassen es für diese Folge bei dieser kurzen und knappen Einschätzung. Man braucht ein bisschen Zeit, um über diesen sehr ungewöhnlichen Kölner Prozess zu sprechen. Der wäre schon spannend genug gewesen, denn die Beweislage gegen Drach war dünn und er beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. Das Gericht ließ sich davon nicht beeindrucken und folgte der Staatsanwaltschaft. Der Remsmar-Entführer bleibt im Gefängnis und zwar mit der Aussicht, niemals wieder freizukommen. Das Gericht hatte am Ende keinen Zweifel daran, dass es Drach war, der diese drei brutalen Raubüberfälle auf Geldtransporter begangen hatte und dabei den Tod der Sicherheitsleute in Kauf nahm. Der Kölner Prozess war nicht nur wegen dieser Beweislage interessant, er ist auch deshalb so interessant, weil das, um was es wirklich ging, immer wieder in den Hintergrund trat. Das, was Sabine Rückert uns im Falle des Hamburger Prozesses als rheinische Komödie beschrieben hat, das ist in Köln wohl noch einmal übertroffen worden. Es gab viele Nebenkriegsschauplätze, viele, viele Kuriositäten und seltsame Randgeschichten, dazu Schaukämpfe und Scharmützel zwischen den Prozessbeteiligten. Und in all dem Spektakel hat Thomas Drach sich immer wieder mal zu Wort gemeldet und dann von einem Justizskandal geredet. Fast alle am Prozess Beteiligten hat er mit Anschuldigungen bedacht. Henrik Pusch wird dann in der nächsten Folge wieder dabei sein. Dann sprechen wir über tobende Anwälte und entnervte Gutachter, von denen einer sogar versucht, einen Journalisten zu bestechen. Zu berichten ist von einem Angeklagten, den die Polizei in seiner Zelle vergisst, von Verrat unter Gefangenen und der sehr abgefahrenen Geschichte, wie ein Geldbote aus Versehen in das abgesperrte Filmset von Alarm für Cobra 11 gerät und dann fast den Hauptdarsteller erschießt. Das alles und viel mehr in der nächsten Folge von True Crime Köln. Das Warten können Sie zum Beispiel verkürzen mit unserer siebenteiligen Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Das möchte ich Ihnen nochmal wärmstens zum Anhören empfehlen. Wir spannen da den Bogen von einem wahren Kriminalfall, eben dem Anschlag auf Henriette Reker im Jahr 2015, zur aktuellen brisanten politischen Lage. Hören Sie mal rein, mehr dazu im Netz bei ksda.de. So oder so, wir hören voneinander, ist klar, machen Sie es gut und bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksda.de.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.